Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diesmal geht's ein bisschen ans Eingemachte. Diese Folge basiert nämlich auf einem Vortrag, der am 9. April 2025 vor dem Veterinärkomitee der FEI gehalten wurde. Und wer jetzt denkt, oh, schon wieder Theorie, der sollte unbedingt dranbleiben. Denn dieser Vortrag hat ziemlich viel Potenzial, den Reitsport grundlegend zu verändern. Das hofft man zumindest so. Und wenn er keine Veränderung schafft, dann bringt er auf jeden Fall viel Zündstoff mit. Dabei waren einige sehr renommierte Stimmen in der internationalen Pferdeforschung und ich lade euch jetzt ein, mit mir gemeinsam da einmal reinzuschauen. Bevor wir jetzt direkt in den Vortrag einsteigen, möchte ich euch gerne ein kleines bisschen Background geben. Denn die Geschichte fängt jetzt nicht hier am 9. April und dem Aftershock danach an, sondern eigentlich schon spätestens im Februar 2025. Da reagierte nämlich eine Gruppe von Top-Wissenschaftlerinnen mit einem offenen Brief an die FEI, und fordern da drin, erkennt endlich die Fakten an, hört auf die Forschung und handelt, wenn ihr eure Social License behalten wollt. Die Antwort der FEI, man brauche noch mehr Daten für evidenzbasierte Entscheidungen. Und genau daraus entstand der Vortrag, über den wir heute sprechen. Und ein Artikel, der in der Fachwelt eingeschlagen ist wie ein Donnerschlag, der nämlich heißt Bits work because they hurt. Oder auf Deutsch, Gebisse funktionieren, weil sie wehtun. Ja, der Titel ist ziemlich provokant, aber auch ziemlich ehrlich. Und genau darum geht es heute, um die Ehrlichkeit, die wir gegenüber dem Sport, aber auch unserem Pferd haben dürfen. Und natürlich vor allem um Aufklärung und darum, dass wir bereit sind, etwas zu verändern, wenn wir sagen, wir lieben Pferde. Jetzt möchte ich erstmal mit euch da reinschauen und schauen, wer eigentlich in diesem Team dabei war. Und die renommierten Stimmen, von denen ich gerade gesprochen habe, die kann ich euch jetzt einmal kurz namentlich vorstellen. Dabei war Christina Wilkins, die als Wissenschaftsjournalistin schon ziemlich lange in der Branche unterwegs ist und jetzt auch als Ethologin mit Fokus auf ethische Pferdekommunikation und Pferdeverhalten. Sie hat selber einen Background als Dressurreiterin und kennt sich in der Industrie ziemlich gut aus. Mit dabei ist Professor Paul McGreevy, Veterinär, Verhaltensforscher, Mitbegründer der Equitation Science und natürlich Fachautor und Professor an der University of New England in Australia. Mit dabei ist auch Professor Emeritus David Meller, weltweit bekannt als Vater des Five Domain Models zum Tierwohl und der auch an den verschiedenen Versionen, wir haben kürzlich hier die 2020er Version besprochen, immer noch mitarbeitet und immer noch auch in Rente sehr aktiv in seinem Bereich ist und eine echte Größe. Auch dabei ist Dr. Amy Lickens, klinische Psychologin mit Fokus auf die Mensch-Tier-Beziehung und Dr. Catherine Henschel, Forscherin an der Charles Stewart University, spezialisiert auf Schmerzverarbeitung und Verhalten im Pferdetraining. Dr. Katie Tomolla von der Universität in Helsinki ist dabei, die ihre Doktorarbeit über Verletzungen im Pferdemaul geschrieben hat und natürlich Crispin Johannessen, Fine Art Photographer, wie er sich selber nennt, mit einem guten Auge für Bewegung, Ausdruck und mit ziemlich viel Rückgrat, hat keine Angst davor, die Wahrheit auszusprechen. Ihr merkt also schon alleine in der Zusammensetzung dieser Forschergruppe ist ziemlich viel Zündstoff drin und das sind jetzt alles keine Leute, die irgendwie ganz neu dabei sind, sondern das sind alles Leute, die ein Standing haben, die einen Namen haben und die wissen, was sie tun. Crispin war auch schon bei uns im Podcast zu Gast im letzten Jahr 2024 und was er damals erzählte, das ist ziemlich, das hat bei mir noch ein bisschen nachgewirkt und ist zentral für das, was wir auch heute besprechen. Und da geht es um den Druck in der Industrie und auch in der Pferdesport Fotografie. Nur das perfekte Bild soll veröffentlicht werden, alles andere bleibt in der Schublade. Aber Crispin zeigt, was andere nur flüsternd und hinter vorgehaltener Hand in den Pausenräumen besprechen. Blaue Zungen, angespannte Kiefer, Stressmimik, Schmerz und das nicht nur mitten in der Prüfung, sondern teilweise auch noch viel schlimmer auf den Abreiteplätzen und natürlich in den Reithallen zu Hause. Er ist nicht der Einzige, der diese Bilder macht, aber er ist einer der wenigen, der sich traut, sie auch zu veröffentlichen. Und als Reaktion davon hat er uns berichtet hier im Podcast, ist es für ihn immer schwieriger, Zugang zu Events zu haben und ist er einfach kein gern gesehener Gast mehr. Trotzdem gelingt es ihm immer wieder, zu dem einen oder anderen Turnier ja, Zugriff zu haben oder Zugang zu haben und macht da sehr einschlägige Bilder. Wir hatten ihn hier bei uns im Podcast, weil er damals eine große Fotoserie gemeinsam mit dem Abendblatt in Schweden hatte. Und die Reiterrevue das damals aufgegriffen hat und das ja eine ziemlich große Geschichte war. Isabel Werth wollte dann Claudia Sanders verklagen. Das war alles schon ganz schön wild und das war Grund genug für mich, die Kollegen einmal zu uns einzuladen und persönlich das Thema zu besprechen. Und wie gesagt, es hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Im Februar ging eben dieser offene Brief dann an die FEI und die Forderung, dass wenn uns die Fakten so sehr ins Gesicht springen, wir nicht mehr aufhören, also wir können einfach nicht mehr vorbeigucken und es muss jetzt wirklich was passieren. Antwort der FEI war, man brauche noch mehr Daten für evidenzbasierte Entscheidungen. Grundsätzlich finde ich das ja immer ganz gut. Evidenzbasierte Entscheidungen und informed decisions, wie wir auf Englisch sagen, sind immer eine gute Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die FEI mit dem gerechnet hat, was sie jetzt an evidenzbasierten Fakten um die Ohren gehauen kriegt. Denn genau daraus entstand der Vortrag, über den wir heute sprechen. Und indem Christina das so wunderschön zusammenfasst und sagt, Bits work because they hurt. Gebisse funktionieren, weil sie wehtun. Ja, das ist schon, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch wenn ich jetzt selber mit meinem eigenen Personal Bias und allem, was dazugehört, immer sagen würde, für mich trifft das ja nicht zu, denn ich habe ja eine gut ausgebildete Reiterhand, musste ich erstmal einen ganz kleinen Moment schlucken und mir den Vortrag zwei, dreimal angucken, bevor ich anerkennen konnte, dass die Fakten, die hier präsentiert werden, der Wahrheit entsprechen. Christina Wilkins, die als Äthologin und Wissenschaftsjournalistin den Vortrag eröffnete, sagte sinngemäß: In der Reiterwelt haben wir über Jahre hinweg gelernt, oder besser gesagt, wir wurden so sozialisiert, dass Druck am Pferdekopf normal ist. Und auch das ist ein Satz, den darf man gerne erstmal wirken lassen. Denn dann ist es auf einmal total egal, was für ein Gebiss da drin ist und auch, ob das gebisslos oder mit Gebiss ist. Dass Druck am Pferdekopf normal ist und dass wir mit einer mechanischen Einwirkung über den Kopf, über das Maul, das Genick oder den Nasenrücken uns Kontrolle schaffen oder verschaffen. Wir haben das verinnerlicht und wir nennen das dann feine Hilfengebung, Präzision oder Durchlässigkeit. Doch in Wahrheit nutzen wir tatsächlich Werkzeuge, die auf Schmerz beruhen, oft ohne es zu hinterfragen. Das ist natürlich eine ziemlich heftige Wahrheit, die uns hier direkt zu Beginn um die Ohren fliegt. Was uns wie Technik erscheint, ist dann in vielen Fällen ein System, das den Kopf des Pferdes als Kontrollpunkt instrumentalisiert. Und genau damit beginnt das Problem. Vielleicht hast du als Zuhörerin oder Zuhörer an dieser Stelle schon ein mulmiges Gefühl. Mir ging das, wie gesagt, beim ersten Mal auch so. Vielleicht spürst du gerade einen inneren Widerstand. Vielleicht willst du denken, aber bei mir ist das anders. Mein Pferd geht gerne auf Trense. Ich nutze das fein. Und weißt du was? Das mag sogar stimmen. Darum geht es hier auch gar nicht. Es geht gar nicht darum, jeden Einzelnen zu verurteilen oder persönlich an den Pranger zu stellen. Das ist völliger Quatsch. Es geht darum, ein System zu betrachten, das wir alle mittragen, oft ohne es zu merken. Und dass wir uns in Alternativreiseweisen oft versuchen, darüber zu erheben. Wir nutzen oft die Moral und sagen, ja, aber in der klassischen Reitkunst, da machen wir alles anders. Ganz ehrlich, dann wird es da keine Pferde geben, die die Zähne knirschen oder die mit den Zähnen klappern in der Piaff. Gibt's aber. Ja, ob wir es also tatsächlich so viel besser machen, das sei dann mal dahingestellt. Wir könnten auch sagen, aber ich reite doch gebisslos, bei mir passiert das gar nicht. Ja, kann ja sein, dass das bei dir im Einzelfall gar nicht passiert. Aber auch unter den gebisslosen Pferden oder den Pferden, die gebisslos gearbeitet werden, sehe ich ganz viele Pferde, die stark aufgeblähte Nüstern haben, die anfangen mit den Zähnen zu klappern, die die Ohren zurücklegen und die nicht ausreichend Luft kriegen oder die andere Symptome von Distress zeigen. Das heißt also, irgendwie tragen wir alle das System mit, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, dass daher kommt, dieser innere Widerstand kommt, den ich, wie gesagt, bei mir auch gefühlt habe. Ich kenne das Gefühl, ich möchte auch gerne alles richtig machen und wir alle haben irgendwie den Anspruch, ja, uns moralisch zu erheben und gerne etwas besser machen zu wollen. Aber trotzdem merken wir, irgendwas passt nicht und genau deshalb machen wir den Podcast, weil wir hinschauen wollen, auch wenn es unbequem wird. Ich lade dich herzlich dazu ein, weiter zuzuhören und noch nicht abzuschalten. Denn jetzt gucken wir uns als allernächstes die Realität, also die ganz einfache Physiologie im Pferdemaul an. Dr. Katie Tomolla hat über 500 Pferde untersucht, alles Sportpferde im aktiven Turniereinsatz. Was hat sie gefunden? Immer wieder dieselben Muster, Verletzungen an der Unterkieferleiste, offene Mäuler, Schwellungen, vorgequollene Zungen. Und zwar nicht nur bei Einzelfällen, sondern systematisch. 500 Pferde, das ist jetzt keine kleine Untersuchungsgruppe. Und diese Pferde laufen, die funktionieren auf sehr hohem Level. Aber wenn wir eben genau hingucken, zeigen die alle Zeichen von Schmerz. Ich finde, wir können jetzt nicht mehr so tun, wenn wir uns das hier angucken, wir können nicht mehr so tun, als wäre 2015 nicht passiert. Wir können nicht mehr so tun, als hätten wir noch nie was von einem Schmerzgesicht gehört. Also das Momentum, das ist einfach vorbei. Wir können jetzt auch nicht mehr so tun, als wäre 2018 niemals passiert, als hätten wir niemals was von den 24 Behaviors gehört. Das Momentum ist einfach vorbei. Und wenn wir ethisch ausbilden und reiten wollen, dann darf das zu unserem Werkzeugkasten gehören. Und dann dürfen wir uns darüber bewusst sein, dass wir keine schlechten Menschen sind, wenn wir Schmerzzeichen kennen und auf die reagieren, sondern im Gegenteil, dass das eine gute Sache ist, dass wir so achtsam sind und bei unseren Pferden das erkennen. Crispin Johannessen hat diese Bilder alle sichtbar gemacht. Hochauflösende Fotografie, kein Moment aus dem Zusammenhang gerissen, sondern Aufnahmen, die er in Serie zeigt. Manchmal zoomt er rein, manchmal zoomt er raus. Die Reiter sind unkenntlich gemacht, trotzdem erkennen wir die Pferde. Es gehört zu den Top der Welt, Elite. Und diese Gesichter gehören nicht zu Pferden im Balance. Sie zeigen Schmerz, Stress, Widerstand und ganz oft sogar Resignation und ganz simpel zu wenig Luftzufuhr. Es geht weiter im Text und Professor David Meller erklärt, ein Gebiss zerstört den natürlichen Unterdruck im Maul. Der weiche Gaumen klappt ab, die Nasenatmung wird gestört und in Kombination mit Hyperflexion führt das zu Atemnot. Er erklärt auch noch weiter, dass im Maul eigentlich für die sogenannten Double Bridles, für die Doppelgebisse, Unterlegtrense, Kandare, überhaupt nicht genug Luft vorhanden ist. Und ein Pferd, das nicht richtig atmen kann, während es sich bewegt, wie soll das Leistung bringen? Aber trotzdem funktioniert es. Und wenn wir uns die Kommentatoren im Turniersport anhören, dann nennen wir das durchlässig. Aber was steckt denn wirklich dahinter? Das ist der Moment, wo Dr. Catherine Henschel ins Bild mit reinkommt und sie weist darauf hin, Pferde haben die Möglichkeit, sich oder Pferde gewöhnen sich an Schmerz. Sie hören auf, Widerstand zu leisten und zwar nicht, weil es ihnen gut geht, sondern weil sie resignieren, weil sie wissen, sie haben keine Chance, aus der Situation rauszukommen. Das nennt man dann brav oder gut geritten. Sind wir uns da ganz sicher, dass das brav und gut geritten ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Professor McGreevy ergänzt, die Kombination aus Sporen und Gebiss erzeugt eine mechanische Kontrolle. Das sieht nicht schön aus, ja. In den Kommentatoren oder in den Artikeln der Fachzeitschriften liest man immer, das ist feines Reiten. Ganz ehrlich, ich kann da nichts Feines dran finden, wenn ich mein Pferd zwischen verschiedenen Stücken Metall, nämlich den im Mund und den an den Sporen, kontrollieren muss. Wo ist denn das Fein? Das sind einfach Verstärker und entbehrt ja eigentlich jeder Lerntheorie. Da geht es darum, eine mechanische Kontrolle über das Tier auszuüben, aber da geht es nicht mehr darum, dass das Pferd da irgendwas gelernt hat oder eine Sprache versteht oder ja, man weiß es nicht. Ich finde es ziemlich erschreckend, dass man so genau sagen kann und so genau auch nachweisen kann. Dr. Henschel weist auf mehrere Studien hin, wie Pferde sich an Schmerz gewöhnen und dass sie dann, wenn sie aversive Signale bekommen, also sich widersprechende Signale bekommen, anfangen quasi vorherzusehen oder vorausschauend zu handeln, um den Schmerz so gering wie möglich zu ja, strukturieren. Wie wollen wir das sagen, zu strukturieren? Ich finde das tatsächlich ziemlich erschreckend. Und auch da habe ich mich ein bisschen selber ertappt gefühlt und dachte mir, okay, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mit meinen Pferden arbeite. Und trotzdem habe ich mich ein kleines bisschen ertappt gefühlt, weil ich mich gefragt habe, wie oft habe ich tatsächlich auf die Marker meines Pferdes gehört und wo bin ich an der einen oder anderen Seite, vielleicht auch wieder besseren Wissens über diese Signale hinweggegangen. Der nächste Punkt ist, was wird in der Dressur belohnt und was ist und warum ist das ein Problem? Das ist relativ simpel. Mit Equipment versuchen wir das, was die Pferde an Signalgebung haben, das, was wir in Facial Action Units haben, zum Beispiel der Mund, die Zunge, Aufsperren des Mauls zu unterdrücken. Wofür sonst sind Sperrriemen überhaupt am Pferd notwendig? Historisch gesehen wissen wir, dass Sperrriemen ja nun eigentlich im Nahkampf dafür da waren oder in der Armee dafür da waren, dass wenn die Pferde fallen, es weniger Kieferbrüche gab. Wer von den Kollegen im Showring möchte denn da jetzt in den Nahkampf reiten? Oder wer von den Kollegen in der örtlichen Reithalle geht denn hier in den Nahkampf? Ist es wirklich notwendig, dass alle Pferde Sperrriemen tragen? Ist es wirklich notwendig, dass wir einen Sperrriemen drauf machen, damit das Pferd so nicht die Zunge übers Gebiss schieben kann? Oder müssen wir vielleicht eher fragen, warum braucht das Pferd denn den Zungenmuskel, um sich von der Einwirkung zu schützen? Ist vielleicht auch eine interessante Frage, oder? Was in der Dressur von den Richtern belohnt wird, ich habe vorhin schon gesagt, viele von den Bildern, die auch in dieser Präsentation gezeigt werden und auch in einer anderen, in diesem offenen Brief an die FEUI gezeigt werden, sind von Top-Athletes, von Reitern, die wirklich hoch dekoriert sind. Darunter sind Lottie Frey, darunter sind Isabel Werth und dass Patrick Kittel ein paar Probleme hat, na, das wissen wir ja schon länger. Wie kann das also sein? Das ist ganz einfach, weil im Moment in der Dressur belohnt wird, fester Zügelkontakt, ein scheinbar stilles Genick und geschlossene Mäuler. Die Sache mit den geschlossenen Mäulern, die habe ich schon mal kurz gerade angesprochen. Natürlich sind die Mäuler geschlossen, wenn da drei Sperrriemen drum sind oder ein Sperrriemen und ein Nasenriemen. Wie sollen das Pferd den Kiefer noch aufmachen? Ja, und trotzdem, wenn wir uns Crispins Bilder angucken, versuchen die Pferde immer mal wieder Luft zu schnappen oder sich dem Druck einigermaßen zu entziehen. Denn weiter hinter die Senkrechte kommen die ja schon nicht mehr. Die können ja gar nicht mehr weiter den Kopf zurücknehmen. Die sind ja schon am Ende von dem, was physiologisch möglich ist und haben Probleme, da zu atmen. Ein stilles Genick, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir haben uns kürzlich auf diesem Kanal sehr viel darüber unterhalten, was eine physiologisch korrekte Bewegung ist. Und diese physiologisch korrekte Bewegung Die sehen wir nicht mehr, wenn das Genick stillsteht. Erstrebenswert wäre, dass das Genick, der mehr oder weniger oder in Relation zum Rest des Pferdes der höchste Punkt ist, aber die physiologische Bewegung, diese Endlosschleife, die würden wir nach wie vor natürlich gerne in Kopf und Hals sehen. Und ich würde vor allem sehr, 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 sehr gerne weniger Ausdruck von innerer Anspannung und Schmerz sehen. Denn was ist, wenn das tatsächlich alles ein Zeichen von Schmerz ist? Die Frage brauchen wir eigentlich gar nicht mehr stellen. Dieses Was ist und das zu relativieren. Es ist. Wir wissen, es ist. Alles an Wissenschaft zeigt uns, es ist. Die Wissenschaftler schlagen vor, wir müssen in der Zukunft Richter ja, mit an Bord nehmen. Richter müssen müssen Entspannung belohnen. Sie müssen blinzen, schlucken, kauen, die kleinen Zeichen von Wohlbefinden belohnen und nicht nur ein scheinbar perfektes Bild. Ich hätte da noch ein paar Empfehlungen hinzuzufügen. Und die Empfehlung wäre, wir müssten Richter auch darin schulen, was eine physiologisch normale Bewegung ist. Das ist gar nicht so schwer zu lernen. Wir unterrichten das in der Masterclass, ist übrigens käuflich zu erwerben. Wir bieten Ausbildung einfach so an für jeden. Und für alle, die nicht hauptberuflich im Pferdesport unterwegs sein wollen, hätten wir immer noch die Membership für dich und dein Pferd quasi im Angebot. Das sollte eigentlich auch, das kriegen wir hin. Wir bilden Reiter aus. Wir schaffen das. Wir bilden Reiter sogar so gut aus, dass die das besser können als beim Grand Prix. Jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Das wollte ich überhaupt nicht. Also, die Expertinnen fordern ganz konkret, dass Druck als Risikofaktor anerkannt werden muss und dass Pferde mit dokumentierten Verletzungen aus dem Turnier genommen werden müssen, denn die brauchen eine Pause und kein Preisgeld. Das würde also voraussetzen, dass die Pferde sowohl vor der Competition, also vor dem Turnier, untersucht werden, ob die schon mit Läsionen ankommen, aber auch nach der Prüfung untersucht werden. Und dann müssen die Pferde in die Pause gesetzt werden, damit das abheilen kann. Equine Welfare, Equine Benefit. Was aber noch wichtiger ist, dass nicht nur die Pferde rausgenommen werden, sondern dass die Reiter auch bestraft werden. Auf jeden Fall dürfen die keine Goldmedaille kriegen und wahrscheinlich sogar eher ein Startverbot. Hochauflösende Fotografien sollen den Richtern zur Verfügung stehen und helfen, Schmerz und Stress frühzeitig zu erkennen. Ich würde noch hinzufügen, nehmt mal ein bisschen was von Equipment weg. Das wäre sicherlich auch noch eine ziemlich gute Idee. Lass uns mal noch mal ganz kurz darüber sprechen, warum ich über diesen Vortrag eigentlich spreche. Denn der Vortrag an sich ist in sich fantastisch. Der ist nicht nur fantastisch recherchiert, der ist auch wunderbar vorgetragen und ja, schlägt ein wie eine Granate. Das kann man anders nicht sagen. Und ich persönlich finde, da gibt es nicht mehr so viel drumherum zu diskutieren und zu kommentieren. Aber ich sehe die Kommentare, ich höre die Gespräche, ich sehe, was auf Social Media abgeht. Und da kommen immer wieder die gleichen Argumente. Und die möchte ich gerne mal einmal mit euch gemeinsam anschauen. Los geht's mit schon wieder Dressur-Bashing. Das finde ich ein kleines bisschen, also einerseits verständlich, aus der menschlichen Perspektive verständlich, aus der fachlichen Perspektive ein kleines bisschen wild, denn es geht hier nicht, natürlich sind das alles Beispiele aus dem Dressursport und der Dressursport, den nehmen wir raus, weil der Dressursport sich ja immer so als Krone der Schöpfung darstellt. Der Dressursport stellt sich als viel erhabener dar und als wäre er dafür verantwortlich, dass die Kommunikation und sein reinen Selbstzweck, ne, dass die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch so schön wie möglich wird, ohne irgendeinen Leistungsdruck zu haben. Und da sehen wir in der Praxis, klappt nicht so gut. Wie kann das denn sein, dass Pferde in Dressurprüfungen alle völlig abnormale Bewegungsmuster zeigen, die auch nichts mehr mit hoher Schule zu tun haben, sondern wirklich abnormal sind? Und wie kann das denn sein, dass diese Pferde nicht nur abnormale Bewegungsmuster zeigen und bewusst krank gezüchtet werden? Wir haben uns viel darüber unterhalten, dass wir jetzt so viele oder immer mehr Pferde sehen mit genetischen Grunderkrankungen, weil die Zucht so absolut absurd wird, sondern dass sie auch noch ganz akuten Schmerz durch die Performance haben, die zu der sie da gezwungen werden. Das heißt, die Dressur darf sich da einfach mal an die eigene Nase packen. Das heißt nicht, dass die anderen Bereiche in irgendeiner Art und Weise besser sind. Aber man muss sich ja immer irgendeine Studiengruppe rausnehmen. Man könnte ja jetzt als nächstes, nachdem man den Dressursport mal angeguckt hat, könnte man dann, wenn man damit fertig ist und damit da eine Veränderung des Regelwerks erreicht hat, einfach mal ganz wild sein und das auf andere Disziplinen übertragen. Oder wir sind noch wilder. Wir machen mal, wenn die Kapazitäten dafür da sind, macht man mal eine Studie im Springsport oder im Rennsport oder. Da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Also, liebe Dressurreiter, es ist nicht persönlich gegen euch gerichtet oder vielleicht doch ein kleines bisschen, wenn wir uns weniger als die Krone der Schöpfung selber betrachten. Ich nehme mich damit rein, ich bin selber auch Dressurreiterin. Wenn wir uns weniger als die unanfechtbare Krone der Schöpfung betrachten, dann ist das auf einmal gar nicht mehr gegen uns gerichtet, sondern es geht ums Pferdewohl allgemein. Dann kommt die Argumentation, dass es ohne Kandare natürlich nicht geht. Ich erinnere mich gerade noch daran, ich glaube, es war auf der Equitana, da hat die Bundestrainerin Monika Teodorescu ein Interview gegeben zu We Horses oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Da konnten wir einen Auszug auch auf Instagram sehen. Und da hat sie darüber gesprochen, dass es ohne Kandare ja nicht geht und dass es ja die Feinreiterei ist, die mit der Kandare gefördert werden soll. Ganz grundsätzlich wäre ich da erstmal dabei. Ich glaube, ich habe das Video damals auch kommentiert. Ich wäre da dabei. Nein, nicht ohne Kandare geht es nicht. Aber für mich, auch für mich persönlich, steht die Kandare für feines Reiten. Denn mit keinem anderen Werkzeug werde ich so eine feine Kommunikation und Abstimmung erreichen können. Worüber wir jetzt diskutieren können, und da muss ich noch mal in mich gehen, ist das tatsächlich Personal Bias oder ist das wirklich so? Aber meine Erfahrung ist, und hat das dann was mit Schmerz zu tun, ja? Aber meine Erfahrung ist, natürlich kann ich das alles auch gebisslos reiten, aber ganz so fein wie auf einer gut geführten Kandare wird es nicht. Jetzt mache ich mit euch einen kleinen Diskurs in die Historie. Denn wir haben uns vorhin schon den Pullerriemen angeschaut, den Sperrriemen angeschaut, hatte ja auch mal eine historische Bedeutung. So war das mit der Kandare auch. Und das Ziel in der Kandarenreiterei war immer, dass wir das Pferd am leicht durchhängenden Zügel einhändig blank über den Sitz führen können. Das war das Ziel. Wo ist denn das Ziel hingegangen? Das funktioniert nicht mehr. Und noch viel schlimmer, wir haben es aus dem Regelwerk gestrichen. Irgendwann Anfang der 2000er, das wäre jetzt eine Frage für Philipp Karl, der hat es in seinem Buch mal runtergeschrieben, irgendwo Anfang der 2000er. Wurde das Regelwerk geändert und bis dahin durfte man noch mit hochgestellter Gerte, wie die Klassiker das machen, die Neindorf-Schüler zum Beispiel, oder auch teilweise die Wöcker in Portugal und Spanien, durfte man noch mit hochgestellter Gerte und einhändig blank auf Kandare das Pferd am Sitz geführt präsentieren. Mittlerweile darf man das nicht mehr. Mittlerweile dürfen wir das Pferd weder blank vorstellen noch einhändig und es muss auf Double Bridle geführt sein, also mit Unterlegtrense. Macht das Sinn? Nein, natürlich nicht. Und spätestens jetzt, wenn wir wissen, die Mundhöhle hat gar nicht genug Platz, ne, um da zwei Gebisse drin zu verstecken, macht das noch viel weniger Sinn. Rein ausbilderisch würde es natürlich Sinn machen, mit einer Trense zu arbeiten oder zumindest eine Zeit lang mit einer Trense zu arbeiten. Und da hätte jetzt auch hier wieder die historische Perspektive. Die Trense genau die gleiche Funktion wie der Kappzaum. Die hat nämlich eine stellende Wirkung und ist als stellvertretende Kommunikationsmittel da, solange das Pferd noch nicht vom Sitz allein geführt werden kann. Die Idee ist also, damit Druck vom Kopf wegzunehmen. Für alle, die es nicht, also immer, wenn man es nicht selber verstanden hat, die Idee ist, Druck vom Kopf wegzunehmen, nicht mehr Druck hinzuzufügen. Und das ist natürlich im modernen Sport absolut ad absurdum geführt worden. Und ich bin immer mal wieder mit einer Ausbildergruppe aus anderen Bereichen im Austausch. Und ganz schön ist dann immer, wenn man da anfängt, die Funktion der Hand zu diskutieren. Denn die Funktion der Hand und wie man die ausbildet, ist in den meisten Reitweisen, ich würde mal sagen, in allen außer der akademischen, A, kein Thema, und B, überhaupt gar nicht mehr bekannt. Und wenn es irgendjemandem bekannt ist, dann verrät das nicht. Auch da könnten wir Abhilfe schaffen. Wir bieten das beruflich an. Also, ich erkläre euch das. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Hexenwerk. Das kann man lernen. Feine Handeinwirkung kann man lernen. Und dann dürfen wir auch wieder das Ziel haben, dass wir irgendwann einhändig blank reiten möchten. Egal ob auf Bosal oder auf Kandare. Einhändig blank ist einhändig blank. Und auch mit einer engen Bosalführung oder auch mit einem zu engen Kappzaum oder so, kann ich natürlich ziemlich großen Schaden anrichten. Apropos Schaden anrichten. An dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz sagen, ich bin jetzt seit 25 Jahren in dem Job. Gibt nicht so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich habe sie alle gesehen. Ich habe die durchgeschnittenen Zungen gesehen aus dem Trabsport. Ich habe, wenn ihr die Praxis nicht kennt, es ist ziemlich eklig. Da werden nämlich oft die Pferde versuchen, sich gegen die Gebisseinwirkung mit der Zunge zu schützen. Und damit die Pferde das nicht tun können, wenn ein Sperrriemen nicht reicht, wird denen mehr oder weniger unsichtbar mit einem Bindfaden die Zunge am Kiefer festgebunden. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil im Eifer des Gefechts die Pferde trotzdem versuchen, ja, irgendwie schmerzlos da rauszukommen und sich zu schützen. Und vor allem auch Luft zu kriegen, auch so ein ganz elementares Ding. Und dann schneidet dieser Faden in den Zungenmuskel ein und die Zunge teilweise an oder ab. Manchmal sogar ganz ab, manchmal hängen sie noch an so einem Faden. Und ich habe vor allem in meiner Zeit in Schweden ziemlich viele davon gesehen und ich fand es ziemlich entsetzlich. Es sieht wirklich hässlich aus und ich kann mir kaum vorstellen, was die Pferde da erlitten haben. Ich sehe auch die ganzen aufgerissenen Mundwinkel von, ach, weiß ich nicht, Double Bridle, Trense, Kandare. Ich weiß es nicht. Wir haben gerade ja erst einen Kurs in der Nähe von Oslo gehostet und waren da in einem Reitcenter zu Gast. Da gab es einen Tech-Shop dazu. Und in diesem Tech-Shop, die hatten natürlich den ganz normalen Bedarf für die ganz normale Kundschaft, gab es unter anderem Mouthpaste. Und diese Mouthpaste hatte eben die Aufgabe, blutende Maulwinkel zu verwöhnen. So stand es da drauf. Ja. Müssen wir das jetzt diskutieren, ob das ein sinnvolles Produkt ist oder ob es dann vielleicht sinnvoll wäre, nicht über trockene Haut beim Pferd nachzudenken, sondern über Reiten lernen? Ich erwähne das an der Stelle nochmal, Unterricht ist käuflich zu erwerben. Ich mache das sogar hauptberuflich. Ich habe noch ein paar Co-Trainer, die würden euch da im Zweifelsfall auch weiterhelfen. Also wenn ihr da jemanden wisst, vielleicht müssen wir da mal ein Charity-Ding oder so draus machen. Dass wir mal ein paar Reitstunden verlosen und mal gucken, ob wir Leute außerhalb der Reitkunst dazu bekommen, sich auch in dem Bereich weiterzubilden. Ich hab auch Pferde gesehen, denen wurde mit der Kandare der Unterkiefer gebrochen. Ich habe auch Idioten gesehen, die am blanken Kandarrenbaum eine Longe einschnallen, manchmal sogar durchziehen. Ich habe auch gesehen, dass das Leute machen, die sich französische Meister nennen. Ich habe auch, also wie gesagt, es gibt nicht so viel, was ich noch nicht gesehen habe und was ich noch nicht an abartigen Ideen gesehen habe. Ich habe auch Pferde gesehen, denen mit Kappzaum oder Serreta das Nasenbein gebrochen wurde. Und davon gibt es gar nicht so wenige. Gibt nicht so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, dass einfach etwas verbieten oder einfach ein Werkzeug verbieten und die Idee von, wir nehmen keine Kandare mehr, wir machen das jetzt nur noch auf Trense, die ist nicht so hart, oder wir machen das nur noch gebisslos. Ich glaube, die wird das Problem nicht lösen. Am Ende des Tages Reiter müssen ausgebildet werden. Wir haben uns hier auf dem Podcast-Channel, haben wir uns ganz viel darüber unterhalten, was ist, wenn mein Pferd trainingsresistent ist, was ist, wenn? Und das ist ein ganz wichtiges Element der Reiter- und vor allem der Trainerausbildung, der Therapeutenausbildung, dass wir sehen, was kann denn da überhaupt ausgebildet werden und wo kommt das Verhalten, dass dieses Pferd zeigt, wo kommt dieses Verhalten eigentlich her? Und dieses Verhalten hat immer einen Grund. Kann ich das korrigieren? Also ist der Grund, mein Pferd wird nicht ausreichend geritten oder nicht gut geritten? Oder ist das ein Haltungsgrund? Ist es ein Ernährungsgrund? Ist das ein Gesundheitsgrund? Was ist denn da eigentlich los? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich in der reiterlichen Ausbildung. Ein anderer ganz wichtiger Bereich in der reiterlichen Ausbildung ist sicherlich Lerntheorie, Hilfengebung, aber auch, so ungerne, wie ich das Wort in den Mund nehme, Technik. Und in diesem Fall Technik im allerbesten Sinne und eine gute Technik, die ist dann gut, wenn die sich selber überflüssig macht. Das sage ich auch immer über Hilfen, ne? Also bei der Hilfengebung, da dürfen wir uns immer nicht vorstellen, in irgendeinem Buch habe ich das geschrieben, da dürfen wir uns immer nicht vorstellen, dass wir noch eine Hilfe und noch eine Hilfe, noch eine Hilfe, noch eine Hilfe reinstecken, sodass das Pferd am Ende des Tages aussieht wie ein Mettigel, sondern dass eine gute Hilfe ist die eine, die das ganze Problem löst und alles andere kann nachgeben. Die Hilfe macht sich selber überflüssig. Das muss unser Ziel sein. Das darf unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein. Und in diesem Sinne an die Bundestrainerin, was ist denn da von Ihrem feinen Reiten noch übergeblieben? Also, wenn mein Pferd das Maul sperren würde oder meine Schüler, bei denen nehmen wir den Unterricht auf Video auf, da kann man reinzoomen. Wenn meine Schüler permanent mit aufgesperrten Mäulern und mit eingerollten Pferden sich präsentieren würden, dann würde ich mich im Grunde im Boden schämen und nicht irgendwie was erzählen vom feinen Reiten auf Kandare. Also da hört es jetzt aber mal auf, ne? Da müssen wir mal einen Realitätscheck machen und sagen, ja, da dürfen wir uns gerne noch mal weiterentwickeln. Da dürfen wir ganz gerne auch noch mal aus unserer Bubble rausgehen. Und wir können da aushelfen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir helfen da gerne aus. Die Dressur steht hier also im Fokus, weil sie den Anspruch erhebt, besonders harmonisch zu sein. Und gerade deshalb müssen wir genau hinschauen. Wenn wir es also in der Dressur schon nicht schaffen, dann wird es in den anderen Reitsparten oder so tatsächlich wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Wir könnten jetzt ins Extrem gehen und sagen, naja, dann arbeiten wir nur noch mit Neckring oder wir arbeiten nur noch mit Liberty. Und auch dazu kann ich euch sagen, ich habe mal auf einem Event präsentiert, wo nach mir oder vor mir ein sehr bekannter Liberty-Trainer dran war. Und ich habe selten so viele Stress-, Schmerz- und Aversitätssignale gesehen, wie in dieser Präsentation mit zwei Pferden frei im Kreis herum, scheuchend, die sowas machen sollten wie hüpfen auf der Stelle. Sollte wahrscheinlich eine Piaffe sein. Also auch das schützt uns nicht. Es hilft nichts anderes, als tatsächlich sich reiterlich ausbilden zu lassen. Und für diejenigen, die schon Reitlehrer sind oder auch schon gute Reiter sind, ich wünsche mir so sehr, dass wir Pferde aus der Perspektive des Five Domain Models betrachten, dass wir sie speziespezifisch betrachten und dass alle Reitlehrer zumindest eine Basis an physiologischer Ganganalyse können, so eine ganz kleine Basis. Und ich glaube, dann haben wir schon ziemlich viel geschafft. Und wenn wir anerkennen, dass Pferde Schmerzen und Stress erleben können und dass sie die zeigen und dass sie die zeigen, obwohl sie performen, dann kann doch keiner, der ein Herz hat und der tatsächlich Pferdeliebhaber ist, das, was wir da erleben, noch in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen. Und ich wünsche mir, dass wir ins Handeln kommen, bevor die Social License to Operate eigentlich weg ist. Das müsste doch gar nicht passieren, denn am Ende des Tages sind wir doch alles Pferdefreunde, Freunde und lieben Pferde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn du Englisch sprichst, dann schau dir bitte den gesamten Vortrag an. Du findest ihn in den Shownotes, bei uns im Newsletter und natürlich hinterher auch in der App. Wenn du tiefer einsteigen willst, hör dir gerne die Folge mit Crispin Johannessen an. Gemeinsam mit Claudia Sanders haben wir nämlich im letzten Jahr schon über dieses Thema diskutiert. Ganz ehrlich, offen und auch so ein bisschen unbequem. Schau mal gerne bei uns in den Shop, wenn du von den 24 Behaviors noch nichts gehört hast oder wenn du vom Painface noch nichts gehört hast, kannst du dir das da gegen Spende runterladen. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du hinsiehst, denn Aufklärung beginnt immer mit einem Blick und Veränderung mit dem ersten Schritt. Bis zur nächsten Folge.